Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir stellen uns unter Gottes Wort das Evangelium des heutigen Sonntags, aufgezeichnet bei Johannes im 4. Kapitel. Da kam Jesus in eine Stadt Samariens, die heißt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich an den Brunnen. Es war um die 6. Stunde. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Spricht die samaritische Frau zu ihm: Wie du, ein Jude, erbittest etwas zu trinken von mir, einer samaritischen Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du bätest ihn und er gäbe dir lebendiges Wasser. Spricht zu ihm die Frau: Du hast doch nichts, womit du schöpfen könntest, und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn lebendiges Wasser? Bist du etwa mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird ihm in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben geht. Sagt die Frau: Dann gib mir immer solches Wasser, damit ich keins mehr holen muss. Herr, komm du zu uns in deinem Wort, segne unser Reden und Hören, hilf, dass es Frucht bringt in unserem Tag. Amen. Liebe Gemeinde, zwei treffen sich am Brunnen und reden aneinander vorbei. So könnte die Kurzfassung unseres Evangeliums lauten: Am Ende das kuriose Missverständnis, einmal trinken und nie mehr Wasser holen. In der Tat, das ist ein sehr seltsames Gespräch, das Jesus und die Samaritanerin führen am Brunnen vor dem Tore von Sychar. Bevor wir noch einmal in das Gespräch genau hineinhören, schauen wir auf die seltsamen Umstände, die zu diesem Gespräch führen. Diese Umstände sind bei genauer Betrachtung nicht nur seltsam, sie sind auch ganz und gar unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich ist, dass wir Jesus überhaupt an diesem Brunnen finden. Für die Juden war Samaria eine Tabuzone. Man mied die Gegend. Lapidar heißt es unmittelbar vor unserem Predigtext: Jesus musste aber durch Samarien reisen. Eine Erklärung, warum Jesus das tun musste, bleibt der Evangelist schuldig. Unwahrscheinlich ist ferner, dass es an diesem Brunnen zu einem Gespräch kommt. Zu einem Gespräch zwischen Jesus und dieser Frau aus Samarien, denn der Graben zwischen beiden, Juden und Samaritanern, war viel zu tief, um überhaupt ein Gespräch zu erlauben. Als Jesus müde und durstig zum Brunnen kommt, ist es, so notiert es der Evangelist, um die 6. Stunde, Mittagszeit, die heißeste Zeit des Tages, flirrende Hitze. Just zu dieser Zeit erscheint dort jetzt die Samaritanerin. Das ist seltsam und unwahrscheinlich, denn keine Frau holte Wasser in der heißesten Zeit des Tages. Das tat man nicht, da ruhte man im Schatten. Wasser holen war Frauenarbeit, schwere körperliche Arbeit. Die erledigten die Frauen gegen Sonnenuntergang oder sehr früh am Morgen. Der Ort des Treffens, die Zeit, das Gespräch, nicht nur zwischen Jude und Samaritaner, sondern zwischen Mann und Frau, zudem eigentlich ein Tabu, das alles hätte es gar nicht geben dürfen. Alles, aller Wahrscheinlichkeit, alle Regeln, alle Konventionen sprachen dagegen. Das ist also das Erste, was man wahrnimmt, wenn man diese Geschichte hört. Sie ist übrigens der Beginn einer viel längeren Geschichte. In der Gegenwart Jesu ereignen sich Dinge, die nach menschlichem Ermessen unmöglich waren. In Jesu Gegenwart geschieht, was überhaupt nicht zu erwarten ist. Und wir erinnern uns an diesen Satz, der vorausging: Jesus musste aber durch Samarien reisen. Und uns dämmert jetzt, warum Jesus das tun musste. Er musste das tun, um alle festgezurrten Urteile und Vorurteile in Frage zu stellen. Deshalb musste er tun, was ganz unwahrscheinlich war. Wenn wir sagen, was hier erzählt wird, das gibt's eigentlich nicht, das hat keinen Anhalt an der Realität, dann erst fangen wir an zu verstehen, dass in Jesu Gegenwart Dinge geschehen, die in unserer Welt scheinbar unmöglich sind, jedenfalls ganz und gar unwahrscheinlich. Wir fangen an zu verstehen, dass in der Gegenwart Jesu alle festgezurrten, üblichen Konventionen, Wert- und Moralvorstellungen sanft, aber bestimmt in Frage gestellt werden, liebevoll in Frage gestellt werden, nicht provozierend, liebevoll in Frage gestellt werden, dass die Wirklichkeit, wie wir sie uns zurechtmachen, diese meist in Zahlen gefangene Wirklichkeit durch die Gegenwart Jesu aufgebrochen, unterbrochen wird, heilsam unterbrochen wird, um uns innehalten zu lassen. In seiner Gegenwart wird das, was wir für selbstverständlich gegeben halten, für fraglos, plötzlich durchsichtig. Für das, was in Wahrheit unser Leben trägt, was in Wahrheit die Welt im Innersten zusammenhält. In der Gegenwart Jesu geschieht, was nicht zu erwarten ist und aus sich allem Kalkulieren und Rechnen entzieht, auch allem Machen und Gestalten. Als ob uns die Frage gestellt wird: Du glaubst zu wissen, mit wem man reden darf, mit wem man reden kann, wer zu Wort kommen darf und wer nicht, wer durchs Raster unserer Moral fällt und wer nicht. Du glaubst, du könntest trennscharf unterscheiden zwischen Gut und Böse, mit diesen Leuten redet man nicht und mit denen kann man noch sprechen. Wir versuchen trennscharf zu unterscheiden zwischen Schuldigen und Unschuldigen. Es hat mich in den Gesprächen, gerade mit älteren Gemeindegliedern, in den letzten Wochen immer wieder etwas traurig gestimmt, dass ich hörte, wenn da nicht so viele unvernünftige junge Menschen laufend Party feiern würden, dann wäre doch diese Epidemie längst vorbei. Da ist ein Narrativ gewachsen, das keinen Anhalt an der Realität hat. Ich habe Kontakt zu vielen jungen Menschen. Und ich sehe, dass sie ausgesprochen vernünftig sind, ja geradezu angepasst, dass sie sich in keiner Weise erheben über ein gutes, gedeihliches Miteinander, sondern im wahrsten Sinne des Wortes Solidarität üben mit den älteren Menschen in unserer Gesellschaft. Wir müssen vorsichtig sein, dass wir hier nicht die einen gegen die anderen ausspielen und damit eine Stimmung schaffen, die einem gedeihlichen Miteinander nicht zuträglich ist. In der Gegenwart unseres lebendigen Herrn Jesus Christus, und jetzt müssen wir sehr konkret werden, in der Gegenwart unseres Herrn Jesus Christus, er ist uns jetzt hier in diesem Gottesdienst, er ist uns grundsätzlich gegenwärtig. In der Gegenwart unseres lebendigen Herrn Jesus Christus werden Menschen nicht schuldig gesprochen, sondern uns wird zugemutet, einander Gutes nachzusagen. In der Gegenwart Jesu Christi werden wir aneinander gewiesen und nicht misstrauisch gemacht. In der Gegenwart Jesu Christi wird nicht gespalten, sondern Versöhnung gesucht. In der Gegenwart Jesu Christi gilt, was auch die Losung dieses Jahres ist: Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Statt unter Beobachtung zu stellen, gehört das Gespräch gesucht. In der Gegenwart Jesu Christi, in der wir leben, ja, in seiner Gegenwart wird unser Leben nämlich transparent, wird es durchsichtig für den, der alles trägt, der unser Leben immer wieder erneuert, der uns mit seiner Gnade jeden Morgen neu begegnet. Der, der durstig am Brunnen von Sychar jetzt mit der Frau im Gespräch ist, der ist am Ende seines irdischen Weges am Kreuz, der sagt: Mich dürstet. Der weiß also um unsere Bedürfnisse, und er weiß um unsere menschliche Bedürftigkeit. Er allein kann unsere Bedürftigkeit aufhelfen, weil er sie zu seiner eigenen Sache gemacht hat. In der flimmernden Mittagshitze hat Jesus kein Schöpfgefäß, um ans kühlende Wasser zu kommen. Aber die Frau. Und die reagiert irritiert, als er sie anspricht. Du Jude bittest mich, Samaritanerin? Das gibt's doch gar nicht. Und da entsteht wieder diese heilsame Unterbrechung in unserem festgefügten Weltbild, wer mit wem reden darf und wer mit wem nicht reden darf. Und Jesus sagt, wenn du wüsstest, wer mit dir redet, würdest du sagen, gib du mir zu trinken, er gäbe dir lebendiges Wasser. Lebendiges Wasser, die Gabe Gottes, darum geht es jetzt. Was lebendiges Wasser ist, das freilich glaubt diese Frau nur allzu gut zu wissen. Lebendiges Wasser, das ist im Gegensatz zu abgestandenem Zisternenwasser das Wasser aus der frischen Quelle. Eben aus der Quelle dieses Jakobsbrunnens, der da vor Generationen gebohrt wurde. Dieses Wasser haben die Erzväter Israels zu bieten. Lebendiges, frisches Quellwasser aus der Tiefe des Traditionsbrunnens. Oh ja, das ist interessant. Die Tradition ist nichts Totes. Sie vermag ganz im Gegenteil, müdes Leben munter zu machen, wenn man aus ihr schöpft. Das erfahren wir hier quasi nebenbei. Wer nur im Augenblick lebt und meint, sich selber die Welt zurecht zu erklären, der verpasst es, aus dem Schatz der Tradition zu heben. Ja, es ist ein reicher Schatz der Tradition, die wir haben. Lesen Sie die Psalmen, ein Gebetbuch, in dem Menschen ihre Erfahrungen mit Gott ausgedrückt haben und in denen wir uns mit unseren Ängsten, mit unserem Dank, mit unserer Freude und mit unserem Schmerz wiederfinden können. Oder wir lesen die Propheten und wir entdecken, dass dieser Grund- und Urton der Bibel die Hoffnung ist. Nicht morgen ist die Welt zu Ende und alles wird übel. Nein, Hoffnung ist es, die trägt. Oder wir lesen die Geschichten, die mit Jesus zu tun haben, die guten Erfahrungen, die sie mit ihm machten in seiner Gegenwart, das Leben, das kaputt und kümmerlich schien, plötzlich aufleben darf, weil Gottes Güte in dieses Leben eindringt. Das will er immer wieder tun, mit seiner Güte in unser Leben eindringen. Das ist der Schatz der Tradition, dass wir den heben, dass wir diesen Brunnen der Tradition nicht übergehen. Aber eines ist der tiefe Brunnen der Tradition denn doch nicht. Er ist kein Jungbrunnen, der unser vergehendes Leben unvergänglich machen könnte. Was sich hier im Gespräch zwischen Jesus und der Samaritanerin anbahnt, ist die uralte Verwechslung zwischen unseren Bedürfnissen und unserer Bedürftigkeit. Bedürfnisse können wir befriedigen. So elementare Bedürfnisse wie Hunger und Durst, mindestens in Mitteleuropa können wir das, Gott sei Dank. Ganz zu schweigen davon, dass mehr als 1 Milliarde Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser hat. Ja, wir haben die Lebensmittel, die freilich, und da fängt die Verwechslung zwischen Bedürfnissen und Bedürftigkeit schon an, diese Lebensmittel, die beäugen wir höchst kritisch. Es sind Ampelwarnungen drauf, dies solltest du essen, dies nicht. Jede Menge Warnhinweise, als ob mit dem Verzehr schon das Leben selbst zu haben wäre oder eben gerade nicht. Aber unser Leben ist doch viel mehr als unsere Lebensmittel. Jesus macht in diesem Gespräch kein Hehl daraus, dass er nicht dafür da ist, unsere Bedürfnisse zu befriedigen und seien sie noch so verständlich, sondern er nimmt es mit unserer Bedürftigkeit auf. Wer vom tiefen Brunnen der Tradition trinkt, sagt er, den wird wieder dürsten, so gut das Wasser ist, sagt er. Trinken müssen wir unser Leben lang, ohne Wasser kein Leben, ohne Wasser kein Brot, ohne Wasser kein Wein, ohne Wasser keine Ernte. Aber auch jede Menge besten Quellwassers ändert nichts an der Hinfälligkeit unseres Lebens, ändert nichts daran, dass unser Leben vergänglich ist, dass es endlich ist, dass ihm Grenzen gesetzt sind. In der Pandemie, die uns heimgesucht hat, wird uns das schmerzlich bewusst. Es gehört zu den für mich beinahe grotesken Folgeerscheinungen dieser Erfahrungen, dass der Glaube an eine Null-Covid-Strategie tatsächlich kursiert. Bis in höchste Kreise der Gesellschaft, total gesund ist machbar. Aber merken wir auch, dass die totale Gesundheit möglicherweise totalitäre Nebenwirkungen zeugt? Welches Bild vom Menschen wird uns suggeriert, wenn Krankheit in die Nähe von Schuld gerückt wird? Ist es der glücklich schwitzende, sich selbst optimierende Peloton-Fahrer, der seit Monaten durch die Werbeblocks geistert? Ist er das Vorbild des neuen Menschen? Unser Leben, das sind wir selbst. Das sind wir vor dem lebendigen Gott, wir in Jesu Gegenwart, wir in unserer Bedürftigkeit, die uns in die Wiege gelegt wurde. Wir dürfen unsere Bedürftigkeit annehmen, nicht weil sie uns gefällt, sondern weil Christus sie angenommen hat. Er, der mit Gott verbunden war wie kein anderer Mensch, der aus Gott heraus existierte wie niemand sonst. Ja, er hat unsere Bedürftigkeit getragen, noch am Kreuz, als er sagt, mich dürstet. Unsere Gebrechlichkeit, unsere Ohnmacht, unseren Lebensdurst hat er gespürt. Und nur er kann ihn stillen. Er spielt uns das Leben zu. Er spricht von der Gabe Gottes, ewiges Leben. Das bietet er uns an, uns lebensdurstigen Menschen. Und im Glauben können wir es zu uns nehmen, dieses ewige Leben. Ja, wie frisches Quellwasser, da kommt keiner zu kurz. Wir können vertrauensvoll annehmen, wie es schon über unserem Kirchenportal steht. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Die samaritanische Frau hat das schließlich auch annehmen können. Mehr noch, sie ist nach Hause gegangen. Sie hat von dieser Begegnung mit Jesus erzählt. Und am Ende haben die Menschen in dieser Stadt gesagt, wir wissen, dass unser Erlöser lebt, dass der Messias da ist. Jene Samaritanerin wurde für viele zu einer Quelle des Glaubens, der ins Leben führt. Da leuchtete durch die unwahrscheinliche Begegnung Jesu Gottes ganz und gar überraschend unwahrscheinliche Liebe hindurch. Unwahrscheinlich ist die Liebe, weil sie uns nicht geschuldet ist, weil sie aus den Kausalitäten dieser Welt nicht abzuleiten ist. Freies Gnadengeschenk. Darum geht es in diesem Wasser des Lebens. Wir dürfen es haben. Gott will uns erquicken. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.